Ich darf überleiten zum nächsten Vortrag von Herrn Professor Wolfgang Grisold, der ehemalige Primarius am Kaiser-Franz-Josef-Spital ist und ehemaliger Präsident der World Federation of Neurology. Professor Grisold ist heute nicht persönlich anwesend, sondern wir haben eine Videoaufzeichnung seines Vortrages. Und ich möchte noch ganz kurz zur Einleitung sagen, er hat, glaube ich, einen interessanten Startpunkt für seinen Vortrag. Er hat sich ein Buch aus dieser Buchschenkung herausgesucht, nämlich ein Werk von Charcot aus dem Jahr 1875, und wird sozusagen den Stand des damaligen neurologischen Wissens mit dem heutigen vergleichen. Bitte sehr.
Mein Name ist Dr. Wolfgang Grisold, ich bin Neurologe in Wien und habe die große Ehre, mich mit dem Thema und mit dem Buch von Charcot in der Zeit etwa 1870 bis 80 zu beschäftigen. Anlass ist die Übersiedlung der Bibliothek vom Stellhof in die Gesellschaft der Ärzte. Nun, ich möchte mich, bevor ich beginne, mit bedanken bei meinem neurologischen Lehrer, Professor Jellinger, der mir Neuroanatomie und Neuropathologie versucht hat beizubringen, für die bibliothekarische Hilfe von Herrn Zeitelhofer von der Gesellschaft der Ärzte und für die Unterstützung meiner Ordination bei vielen täglichen Arbeiten. Das Buch, über das ich referiere, heißt Über die Lokalisationen der Gehirnkrankheiten, beruht auf den Vorlesungen von J.M. Charcot, wurde 1875 vorgetragen und bereits 1878 in einer Übersetzung von Adolf Benz deutsch publiziert. Das Buch befindet sich in der Gesellschaft der Ärzte physisch. Man kann diese Version und noch eine zusätzliche Version über den Wellcome Trust herunterladen. Der erste Punkt war, wie und in welchem Kontext sehen wir das Buch von Charcot? Sie sehen hier das Buch von Charcot in der Mitte. Ich konnte fast alles in der Gesellschaft der Ärzte finden, wie Notnagel, Bernhard, Rüdinger, Monakoff, Griesinger und ein bis zwei Generationen später auch das Werk von Economo über die Hirnrinde. Wenn man die Epochen der Neurologie vergleicht, und dieses ist ein Zitat aus dem Weißen Buch der Neurologie von Springer, so kann man die Periode von Charcot am ehesten durch Neuropathologie geprägt sehen, wobei allerdings auch damals bereits zahlreiche elektrophysiologische Ansätze und Elektrotherapien vorhanden waren. Die große Zeit der Elektrophysiologie kommt dann mit dem EEG, Berger, anschließend die Zeiten der Neurochemie, Immunologie, der Bildgebung bis jetzt und Genetik und molekularer Neurologie. Was wusste man damals über die Anatomie des Gehirnes? Ich habe zum Vergleich Da Vinci, also 16. Jahrhundert, gesehen, der zwar über den Sehnervenkreuzung klare Vorstellungen hatte, aber über die Hirnnerven zum Gehirn weniger klare. Etwa 1800 bis 1850 ein großer Sprung mit der Histologie. Hier wird besonders Purkinje erwähnt. Und dieses Bild ist rechts aus den Stammganglien und der Gefäßversorgung von Charcots Buch mit einer präzisen Neuroanatomie, die damals bekannt war. Wie diese zustande gekommen ist und in welchen Schritten überschreitet mein Thema heute. Es gibt viele Klassifikationen von Neuroanatomen. Das ist ein Bild von eines englischen Journals, welche natürlich vorwiegend englischsprachige und französische im Vordergrund hat. Allerdings könnte man das wahrscheinlich genauso gut mit deutschen Autoren befüllen. Also eine bunte Zeit, die auch sehr regional abhängig ist. Die Präzision war unfassbar. Das ist ein Buch von Rüdinger über Atlanten des Gehirnes und des peripheren Nervensystems. Sie sehen hier die Darstellung einer Hand und rechts auf dem Bild eine Detaillierung der Endäste des Nervus ulnaris antenna. Er verwendete Fotografie und Zeichnung zusammen. Nun, was verwendete Charcot? Das sind Bilder aus seinem Buch. Ja, einerseits anatomische Läsionen, Schlaganfall zum Beispiel, oder auch Tierläsionen, Vivisektionen, wo wie hier in diesem Fall bei dem Hund eine Läsion in der inneren Kapsel gesetzt worden ist, das Verhalten beobachtet worden ist und anschließend die Entwicklung der Degeneration der Traktsysteme studiert wurde. Traktsysteme, das sind alles Bilder aus dem Buch von Charcot. Wir sehen hier bereits eine sehr präzise Darstellung der Trakte des Gehirnes. Auf dem mittleren Bild sehen Sie die Zytoarchitektonik, die vorwiegend auf den Untersuchungen von Meinert vorliegen. Und sein besonderes Interesse waren die Bätzschen Riesenzellen, über die er in seinem Buch sehr viel spricht. Nun, was folgte aus der Zytoarchitektonik? Wir wissen, dass Economy, das ist allerdings dann, das Buch ist 2025, ist 1925 erschienen, sich sehr angestrengt hat, die diversen Hirnregionen in Bezug zur Zytoarchitektonik zu charakterisieren. Und das ist aus seinem Buch, das hat 700 Seiten, was viele Stellen des Gehirnes im Sinn der Zellpopulation beschreibt. Ein unglaublicher Aufwand, der wahrscheinlich mathematisch auch jetzt noch sehr interessant wäre, würde man ihn auswerten. Aus dieser Zytoarchitektonik, aus diesem Versuch der Morphologie, die Funktion des Gehirns zu beschreiben, kann man wahrscheinlich auch die Arbeiten von Vogt sehen, der als Meisterleistung Lenins Hirn in 30.000 Schnitte untersuchte und zu dem Schluss kam, dass eine besondere Assoziationsfähigkeit bestand oder er bezeichnet ihn als Assoziationsathleten. Ein Interview mit Vogt, das können Sie oben sehen. Es gibt dann, hat dann weiter über die Überwertigkeit und Unterwertigkeit im Hirnbau geschrieben und war also durchaus an der Rassentheorie und Entwicklung beteiligt. Wusste man damals nicht, und das sind Methoden, die inzwischen angewandt werden, das ist die Darstellung eines peripheren Nerven. Unten sehen Sie nach retrograder Installation von Färbesubstanzen die genaue Topografie verschiedener Funktionen der Gesichtsmuskulatur im motorischen Kern. Und auf der linken Seite wahrscheinlich bahnbrechend die Arbeitsgruppe in Wien, die sich mit dem Aufbau von sensiblen Nerven zunächst im Plexus brachialis und nunmehr auch im Hirnnervenbereich beschäftigt. Und man sieht, dass die Zahl der sensiblen Fasern überwiegt gegenüber den motorischen, auch bei rein motorischen Nerven, ebenso eine Beimengung von autonomen, insbesondere sympathischen Fasern, was durchaus in vielen unserer Dogmen zum Denken geben sollte. Was auch damals nicht gewusst wurde, vielleicht versucht wurde, nach dem Ersten Weltkrieg von Förster die Neuroplastizität auszunutzen, also das ist ein Bild von einem Kollegen aus Basel, der zeigte, wie der Nervus oralis bei einer gefühllosen Kornea von einer Seite auf die andere gelegt wird und damit wieder eine Sensibilität hatte. Das heißt, das Einsprossen, die Reinnervation und auch die zerebrale Empfindung im Sinne der Neuroplastizität sind Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Nun, ich habe aus dem Buch von Charcot herausgenommen, drei Aspekte, einerseits das visuelle System, zweitens die Pyramidenbahnen und drittens die Reflexbögen. Beim visuellen System ist ein sehr schönes Bild im Lehrbuch von Monacov auf der linken Seite zu sehen. Und Nothnagel beschreibt 1870 in seinem Lehrbuch visuelle Störungen mit Ausfall, Amaurose, Reizung, Skotom, Aura, Stauungspapille, Papillitis, neuroretinale Atrophie, Mydriasis oder Mydriasis und Visus oder Miose. Daran reiht sich eine Reihe von Störungen wie Hemianopsie, Hemichromatopsie, Rindenblindheit und Seelenblindheit, Alexie und optische Aphasie ein. Und es wird auch auf die optischen Reizerscheinungen, siehe Migräne, eingegangen. Die Kreuzung Mit dem Sehnerven war nicht immer klar, und das ist aus dem Buch von Ramón y Cajal, das in einem sehr schönen Paper unten zusammengefasst ist. Und er hat sich über lange Zeit mit der Kreuzung beschäftigt. Auch Charcot hatte längere Zeit, verbrachte längere Zeit damit, die Kreuzung des Sehnerven zu diskutieren. Allerdings, im Buch von Charcot lässt sich die Sehrinde inklusive der gradiolischen Sehstrahlung perfekt darstellen. Vergleicht man das mit Methoden von heute, in diesem Fall mit der Traktographie, kann man diese Befunde mit einer anderen Methode nachvollziehen. Interessant ist auch, dass damals die Wahrnehmung der Bewegung nicht das eigene Krankheitsbild gehandelt wurde. Das ist ein Fall einer Akinetopsie. Die Grundlagen für diese Forschung lieferte ein Buch von Zeki 1993. Das ist eine Patientin, die aufgrund eines bilateralen Infarktes okzipital zwar sehen konnte, alles beschreiben konnte, was sie sah, jedoch Bewegungen nicht wahrnahm, was ihr prompt den Ruf einer verwirrten und dementen Patientin beim Pflegepersonal einbrachte. Sie kollidierte auch am Gang oder mit bewegten Patienten, weil sie die Bewegung einfach nicht sehen konnte. Dieses Krankheitsbild wurde inzwischen auch MR-technisch untersucht und man ist im Allgemeinen der Meinung, dass es die Area V6 ist und gehört zu Erkrankungen des occipitoparietalen Pathways, wie der Neglect, das Ballen-Syndrom und eben die Akinetopsie. Nun, Pyramidenbahn. Pyramidenbahn war eben ein großes Anliegen und es wäre unmöglich, auf alle Punkte einzugehen. Ja, ich möchte drei Punkte davon herausnehmen. Pyramidenbahnkreuzung. Zweitens, gibt es Menschen ohne? Drittens, was passiert mit Vorderhornzellen nach Degeneration der Pyramidenbahn? Nun, die Pyramidenbahn kennen wir und dieses Konzept ist weithin bekannt, hat sich nicht geändert. Wir alle wissen, dass sich an der Medulla oblongata die Pyramidenbahnen kreuzen, entweder vollständig oder unvollständig. Flechsig hat in einer Untersuchung, Flechsig wird in seinem Buch zitiert, dass es drei Typen von Pyramidenbahnkreuzungen gibt, wobei die symmetrische Halbkreuzung 4% zu 96% die häufigste Form sein dürfte. Es kann auch umgekehrt sein, es kann auch eine totale Faserkreuzung sein und es kann auch asymmetrisch sein. Interessant, weil die nicht kreuzenden Fasern beim Schlaganfall möglicherweise Hilfe bei der Rehabilitation wären. Auch das hat sich darstellen lassen. Das ist eine Untersuchung bei einem Patienten mit einer Fehlbildung im optomotorischen System, mit einem ungekreuzten Pyramidentrakt. Und das ist ein Patient mit einem Schlaganfall auf der ipsilateralen Seite. Und auch hier lässt sich im MR der ungekreuzte Pyramidentrakt auch im Querschnitt darstellen. Er hat sich dann an der Kreuzung an der Degeneration ist auf die Degeneration der Pyramidenbahnen eingegangen, wie man das hier in der Brücke und in der Medulla sieht. Und hat auch sehr schöne Bilder gezeigt, wie ein Gehirn, eine Medulla mit einer einseitig degenerierten Pyramidenbahn aussieht, wie man das auf diesem Bild sehen kann. Nun, ein sehr interessantes Thema war für ihn die Degeneration beim Schlaganfall nach der Blutung. Und Sie sehen hier einen Rückenmarksquerschnitt. Auf der rechten Seite sehen Sie Vorderhornzellen angedeutet als A. Auf der linken Seite mit einem Kreis rot umhüllt sehen Sie hier fehlende Vorderhornzellen. Und die Hypothese war, dass bei manchen Patienten es aufgrund der Degeneration der Pyramidenbahnen auch zum Ausfallen von Vorderhornzellen kommt. Das hat er anhand mehrerer Fälle zitiert und dieses Bild ist ebenso eindrucksvoll. Es ist allerdings so wichtig, dass es niemand weiter untersucht hat, bis auf vor mehreren Jahren eine Publikation Stroke, wo man ebenso anhand von vier Patienten, also mit einer geringen Fallzahl, mit Hemiplegie feststellte, dass die Zahl der Vorderhornzellen in beiden Vorderhörnern gleich ist. Elektrophysiologisch ist diese Annahme aufgrund von Elektromyographie, Reflex, Nervenleitgeschwindigkeitsuntersuchungen zwar korrekt, eine weitere Untersuchung ist sicher noch notwendig. Ein sehr wichtiges Anliegen war in die Hemiplegie und die Kontraktur. Wann kommt es zur Kontraktur? Wann bleiben Extremitäten schlaff? Er sprach von Muskelveränderungen und bezeichnet sie als myopathische Kontrakturen. Und geht auch auf den Muskeltonus sehr genau ein. Diese Bilder sind elektrophysiologisch sehr interessant. Sie zeigen auf der linken Seite oben einen Patellarsehnenreflex mit circa 40 Millisekunden. Derzeit nehmen wir an, das ist ungefähr 20 bis 30, also fast korrekt. Auf dem unteren Bild ein gesteigerter Reflex bei einer spastischen Paraparese. Eben hier ist die Zeit etwas kürzer, die Amplitude höher und hier auf der rechten Seite ein Phänomen, das Sie alle von der Bettseite untersuchen können, nämlich der Clonus, die repetitive Entladung bei Berühren. Interessant ist, dass der Reflex ungefähr 20 bis 30 Millisekunden dauert. Eine willkürliche Bewegung im Sinne des PSR würde 550 bis 200 Millisekunden dauern. Beim Schlaganfall hat er sich auch mit dem Thema der Kontraktur beschäftigt, Gesichtsmuskel, obere Extremitäten, Unterextremitäten, die Atrophie und die fehlende Mobilität aufgrund der zusätzlichen Sehnenverkürzung und Gelenksveränderungen. Er hat auch ein Bild beschrieben, welches er als invertierte Hemiplegie bezeichnet, also umgekehrt aus der Wernicke-Manschee Prädilektionstyp kommt es hier zur schlaffen oberen Extremität und zur kontrakten unteren Extremität. Und seine klinischen Untersuchungen, ich glaube, jedes dieser Stichwörter würde hier eine eigene Vorlesung rechtfertigen. Er hat auch sich zum Thema Hemmung durch Stimulation anderer Hautareale ausgesprochen. Synkinesen, das sind unwillkürliche Mitbewegungen. Der Einsatz von Nux vomica und Strychnin bei der Behandlung der Kontraktur. Verstärkung der Kontraktur durch unzweckmäßige Fahrradisation. Und er hat sich mit der permanenten Aktivität der Muskulatur bei der Kontraktur beschäftigt. Er kam zu dem Schluss, durch Auskultation des Muskelgeräusches, etwas, was ich versuchen muss nachzuvollziehen, und durch Sauerstoffextraktion der kontrakten Muskel zu dem Schluss, dass diese ständig in Bewegung sind. Das ist sehr wichtig und Muskel wird im Zusammenhang mit Schlaganfall oft nicht beachtet. Schlaganfall ist ein hohes Risiko für Sarkopenie und Sarkopenie ist ein hohes Risiko, ist verknüpft mit dem Alter. Sie sehen hier auf der linken Seite eine Ultraschalluntersuchung des Oberschenkels, wo der Vastus und der Rectus nicht drauf sind. Diese Muskelatrophie, diese Sarkopenie führt zu Körperfehlhaltungen, Stürzen, Frailty bezeichnet und ein Risiko für den Fall und sind häufig assoziiert mit Schlaganfall, also eine durchaus wichtige Entwicklung, die derzeit geprüft wird. Ich gehe jetzt zum letzten seiner Reflexuntersuchungen, möglicherweise zum kontroversiellsten, nämlich zu den Prüfungen der Fremdreflexe. Sie können einen Eigenreflex auslösen oder einen Fremdreflex ZB auf der Haut. Kommt es bei Stimulation zu einem Reflexablauf. Das wird durch einen sensiblen Bogen auf der linken Seite R geregelt oder einen motorischen T. Die Hypothese ist, dass es sogenannte diastaltische Reflexbögen gibt. Das heißt, es ist ein Konzept, welches ca. 25 Jahre vor dieser Publikation entwickelt wurde, welches dynamischerweise eine Steigerung dieser Reflexbögen PAM und MAM hervorruft. Dieses Konzept wurde aufgrund einer Publikation von Marshall Hall im Lancet verfolgt, der das Rückenmark als hyperreflexive dominierende Szene sah. Charcot machte sich dieses Konzept zu eigen und teilte auch die hysterische Verrenkungen oder Postures in Stadien ein. Es war für ihn der Beweis, dass es sich um spezifische neurologische Erkrankungen handelt, die er von der Epilepsie abgrenzte. Sie sehen hier eine der Patientinnen mit ihren hysterischen Posierungen. Das kann man auch im Internet ablesen. Damit war ein Streit begonnen, der noch immer andauert. Gibt es eine Neuropathologie des dynamischen Läsion des Rückenmarkes? Er sah keine morphologische Läsion, also nahm er die dynamische Läsion an und meinte, dass die Hysterie ähnlich wie die zu organischen Erkrankungen einzustufen wäre. Der diastaltische Reflex wurde von ihm zwar nicht genau erklärt, er konzentrierte sich aber auf das Konzept von Marshall-Hall und die Reflexmediation durch das Rückenmark. 1875 ein Lehrbuch von M. Rosenthal in Wien, Moritz Rosenthal, ein Buch, das ich jahrelang gesucht habe, erst in den nächsten, letzten Tagen auf Google gefunden habe. Hier gibt es auf 700, auf 800 Seiten 40 Kapitel über die Neurologie nach einer ganz anderen Klassifikation, als wir das gewohnt sind, aber zeitgleich wie Charcot. Und er hat ein großes Kapitel über Hysterie und Nervenstörungen. Wenn sich dieses Thema interessiert, empfehle ich es dringend zu lesen. Das kann man im Internet unter Google Docs machen. Hier ist ein ganz anderes Konzept. Hier geht es vorwiegend um die Form der Sexualorgane, vorwiegend weiblich, zum Teil ein wenig auch männlich. Es geht um Onanie, Sexualdrang, um Entwöhnung von diversen Dingen, und das Konzept der Hysterie ist hier vollkommen anders als in Charcots Werken. Nichtsdestotrotz war es vermutlich, und das geht aus einem Paper von Grock hervor, dass sowohl Pierre Janet als auch Sigmund Freud die traumatische Hysterie mit allen Korrelaten vorwiegend durch Trauma ausgelöst und viele andere Faktoren identifizierten und den Blick ins Unbewusste, in etwas eröffneten, was später als das Unbewusste eröffnet wurde. Diese Diskussion zwischen funktionell, organisch und nicht organisch ist nicht enden wollend, und am Beispiel der Kriegszitterer oder von Shellshock gibt es immer noch Kontroversen, ob die Manifestationen von Soldaten, die ja nicht nur zittern sind, sondern ein breites Spektrum von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen haben, gleich sind. Hier möchte ich nur erweisen, dass zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts von der deutschen Gruppe eher eine morphologische Basis vermutet wurde, während sogar jetzt von einem amerikanischen neuropathologischen Journal bei Veteranen mit Shellshock, also rezent, pathologische Veränderungen im Gehirn gefunden wurden, die auf die Ursache des Shellshocks hindeuten. Diese Diskussion wird noch weitergehen und ist zweifellos sehr stimulierend. Damit bin ich am Ende und wollte noch zusammenfassen. Mein Thema war über die Lokalisationen der Gehirnkrankheiten 1875 bis 1878, Wissen im Kontext der Zeit. Ich habe die Themen auch in anderen Lehrbüchern etwa zeitgleich durchgesehen. Es ist natürlich neben der Anatomie auch der Zeitgeist zu berücksichtigen. Von den Charcot-Themen habe ich das visuelle System, drei Aspekte der Pyramidenbahn, klinische Untersuchung und Reflexe und die Überleitung in diastaltische Bögen und dynamische Läsionen herausgenommen. Auf dem unteren Bild sehen Sie einen Teil der Steinhoff-Bibliothek in der Gesellschaft der Ärzte. Und zuletzt, leider hat sich Charcot wenig mit dem neuromuskulären System beschäftigt. Ich möchte hinweisen, dass ein internationaler Kongress für neuromuskuläre Erkrankungen vom 7.11. in Juli in Florenz starten wird, und auch Thema der alternde Nerv und der alternde Muskel werden dabei sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.